Guten Morgen allerseits zur ersten Session am zweiten Tag der diesjährigen Tech Days. Ich spreche gleich zu Auftakt, um den Morgen ein bisschen Morgengymnastik über HTML5 und führe Sie ein in HTML5, nicht nur was HTML5 ist und kann, sondern ein bisschen auch wie wir den Einsatz von HTML5 sehen und auch wie wir heute mit Internet Explorer 9 HTML5 unterstützen. Also so ein bisschen eine Mischung. Also die Microsoft-Brille ist ein bisschen da. Zuerst, was ist HTML5? Was ist dieser neue Standard? HTML5 ist sicher ganz viele Dinge. HTML5 ist eine riesengroße Bettlektüre, wenn man das möchte. Es sind 1100 printed pages, ausgedruckte A4-Seiten, wenn man diese Spezifikation mal lesen möchte. Ich glaube, das ist das beste Schlafmittel, das es gibt überhaupt. Es fügt dem bekannten HTML 401 einiges hinzu, das wirklich gefehlt hat. Video, Audio, Inline, SVG. Es nimmt aber auch alte Dinge weg, die nicht mehr gebraucht werden, den Center Tag, obwohl die meisten Browser das natürlich weiter unterstützen. Sollte man das dann nicht mehr benutzen, wenn man richtig sauberes HTML5 programmiert? Oder den Font-Tag? Hier sollte man natürlich Cascaded Style Sheets nutzen. Und HTML5 ist sicher noch nicht fertig. Es ist ein Standard in Arbeit. Und das Letzte, denke ich, auch nicht unwichtig, es ist nicht nur eine Marketing-Message. Viele sagen natürlich jetzt, HTML5 ist der Retter der Welt, HTML5 das Beste. Natürlich hat das viel Marketing, hört man da. Es ist aber auch wirklich da, was dahinter. Es ist also nicht nur das neue Reizwort, Hypewort für Web 3.0 oder weiß nicht was. Wenn wir HTML5 mal ein bisschen auslegen, wie das aussieht, so haben wir zwei Konsortien, das World Wide Web Konsortium und ECMA. Und die haben mehrere Arbeitsgruppen. Die HTML-Arbeitsgruppe, dann die CSS-Arbeitsgruppe, die sich um diese Cascading Style Sheets kümmert, Web Application, die so Web Services, REST, SOAP und so weiter, dann SVG und ganz klein noch Geolocation, das ist eine eigene Arbeitsgruppe, wahrscheinlich zwei Leute, und das Script, also JavaScript oder ECMAScript 262. Und die haben jetzt ihre Papers, ihre Spezifikationen, ihre Projekte. Und wenn wir HTML5 hier suchen, so finden wir es ganz links unten außen. Man sieht, es ist ein bisschen dunkler dort, im Eck unten. Das ist HTML5. Und alles andere nennen wir zwar HTML5, die neuesten Feature in CSS 3, das nennen wir HTML5, ist aber eigentlich seine eigene Spezifikation und nicht wirklich HTML5. Interessant wird es auch, wenn wir mal schauen, wie weit sind die überhaupt schon in der Entwicklung, diese Spezifikationen. Und hier haben wir so fünf Stadien. Es beginnt links mit dem ersten Working Draft. Das ist mal die Rückseite der Papierserviette draufgekritzelt. So stelle ich mir den Standard vor. Vielleicht ein bisschen besser ausgearbeitet. 1100 Napkins. Dann gibt es einen Working Draft, das ist dann reingeschrieben, aber noch voller Fehler, mehr Idee als wirklicher Standard. Dann eine Candidate Recommendation, da ist dann schon wirklich einiges Fleisch und Knochen, aber da hat es noch einiges an Fehlern drin, die ausgemerzt werden müssen. Und dann eine Proposed Recommendation und eine wirkliche Recommendation. Wir nennen hier zwei Zeitpunkte, die Übergänge von Working Draft in Candidate Recommendation ist der Last Call. Das heißt, hat hier jemand noch Einwände oder dürfen die zwei sich, falsch, das war das Royal Wedding, wurde da überhaupt gefragt? Wahrscheinlich nicht. Ich habe es nur halb verfolgt auf Twitter, um meinen Twitter-Client zu testen, den Sie, anderes Thema. Also Last Call ist Feature Complete und dann der nächste Schritt, das ist Call to Implementation. Hier der Schritt in die Proposed Recommendation, hier wird gesagt, also jetzt beginnt mal zu implementieren, weil ändern tun wir nichts mehr, wir merzen vielleicht noch ein paar Fehlerchen aus, aber so bleibt. Also das Video, das wir gestern gesehen haben in der Keynote mit diesen Webworkers, das war wirklich noch Working Draft, die dann immer wieder ändert und auch der Support im Browser ändert komplett und man muss alles umschreiben. Und HTML5 heute ist noch, also Mai, das haben wir jetzt, in diesem Monat wird es erst zur Candidate Recommendation, konnte also bis jetzt alles noch ändern Und das World Wide Web Consortium hat erst auf 2014 die Recommendation, also den fertigen Standard von HTML5, angekündigt, oder das kann man schon fast sagen, prognostiziert. Das ist ja noch ziemlich weit weg. Das erklärt auch natürlich, warum so viele Unterschiede in den Support von Browsern noch herrscht. Das ist alles noch recht im Wandel hier. Und das nochmal auf diese Map von vorhin gelegt, sehen wir, hier ist noch verflixt viel blau, gelb, rot und gar noch nicht so wahnsinnig viel grün. Also die Web-Apps-Leute waren recht fleißig, die JavaScript-Leute, die waren extrem fleißig, die haben auch nur eine dicke Specification, aber der Rest ist also noch recht im Umbruch und auch unser HTML5 kommt ja erst in diesem Monat in den Last Call. Und nun möchte ich die Teile von HTML5 beleuchten, die ich glaube, dass sie heute schon wirklich sinnvoll sind in der Anwendung, dass man sie heute verwenden kann, dass sie wirklich auch Sinn ergeben und eine Webseite massiv verbessern können, wenn man sie heute einsetzt. Das sind natürlich nicht alle diese Standards. Ich gehe vor allem auch auf mal die ein, die man heute schon wirklich brauchen kann. Nicht, dass ich dieses Referat in einem halben Jahr nochmal mache, nehme ich da vielleicht neue dazu. Aber heute möchte ich mal die solide Basis ein bisschen ausleuchten. Zuerst mal das HTML5 selber, das Markup. Das ist ja eigentlich wie HTML schon war. Es hat Body, Head, Tags, all diese in spitzen Klammern geschriebenen Tags. Und die bleiben natürlich, kommen aber noch einige hinzu. Wir sehen jetzt hier oben ein bisschen unbekanntere. Es hat Article, Section, Nav, Aside, Age Group, Header, Footer. Ja, das klingt cool, aber was bringt das? Ich habe hier das Buch von Remy Sharp gelesen, die Einführung in HTML5, super Buch. Ich habe dann auch noch die Links am Schluss, erwähne ich das. Und da wird das sehr gut erklärt auch und es wird gesagt, früher hatte man Div, ein Div für alles. Und dann hat man eine ID gegeben und die ID war ja einfach ein Name, den man selber wählen musste. Einer hat gesagt ID Main Content, der andere hat gesagt ID hier geht die Post ab, der dritte hat gesagt ID Hauptseite. Und das ist gut für den, der das schreibt, aber schlecht für den, der es konsumiert, falls der eine Maschine ist. Wenn wir jetzt aber von diesen IDs, die meisten ersetzen durch wirklich IDs mit einer Bedeutung, ein Nav, ein Aside, der Div Main Content existiert noch. Hier wurde kein extra HTML5 Markup gemacht. Ich weiß nicht warum, aber der Main Content der Seite, den gibt's nicht speziell, aber dafür gibt's Articles. Und in einem Artikel drin zum Beispiel kann ich einen eigenen Header haben mit Timestamp, einen Footer, also nicht nur auf Seitenbasis, sondern auch pro Artikel und dann Artikeltext. Und denken wir nun an Screenreaders, an Applikationen, die HTML-Seiten parsen müssen. Es gibt heute noch Seiten, die haben keinen RSS-Feed und ich möchte trotzdem ein bisschen News aus diesen Seiten von einer Applikation lesen können, wird es mit solchen Tags natürlich massiv einfacher. Ich muss nicht mehr alle Diffs durchackern, sondern ich kann wirklich nach den Artikeln suchen. Und das hat mir auch Semantik, das hat Bedeutung für die Applikation, die das liest. Und das ist auch für ein Mobilgerät. Wenn eine Seite nicht mobil optimiert ist, aber in HTML5 daherkommt, kann ein super schlaues Mobilgerät eine komplett unoptimierte Seite vielleicht für den Benutzer optimieren oder Instapaper. Da, wenn ich eine Seite, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich kann eine Seite vormerken, um sie später zu lesen. Und dort habe ich eine View, die mir nur den Hauptinhalt der Seite gibt. Nicht die ganzen Werbebanner und Navigationsleisten und so, sondern nur den Hauptinhalt. Plus kommen dann natürlich noch die bekannteren Tags dazu, Canvas, Audio, Video, auf die ich dann im Detail aber noch eingehen möchte. Jetzt Tools. Tools haben wir im Moment keine dedizierten HTML5-Tools. Also die Microsoft HTML5-Suite, die gibt es noch nicht. Expression Web unterstützt in der neuesten Version aber viele der HTML5-Tags und Visual Studio hat, das gab zuerst so zwei Projekte, die man von Hand installieren muss, mit Files von Hand rumkopieren und so weiter, aber jetzt ganz neu mit Service Pack 1 von Visual Studio 2010 sind die schon enthalten und ich kann in meinen Properties nun sagen, schau mir diese Seite als HTML5-Seite an. Zeig mir, korrigiere mein Markup, ich sehe hier den Settings-Dialog, in HTML Validation kann ich Target sagen, ich programmiere HTML5, validiere mir meinen HTML-Code bitte nach HTML5-Richtlinien. Das ist schon mal ein großer Schritt, obwohl es ist noch nicht das ultimative Tool. Was ich bräuchte, wäre natürlich eine Art Expression Blend, wo ich Canvas-Elemente und Animationen designen kann per Drag and Drop und mir das dann generiert wird. Das haben wir heute im Moment noch nicht. Schauen wir uns mal diese Markup-Elements ganz kurz an. Also ich habe hier in Visual Studio eine HTML4-Seite, so wie wir sie kennen. Und wenn ich aus der jetzt minimales HTML5 mache, dann kann ich im Prinzip all diese Document-Type-Definitions wegnehmen. Ich kann hier HTML muss ich nicht mehr nochmal erwähnen. Ich kann sogar den Head-Tag weglassen. Body brauche ich nicht, HTML brauche ich nicht, habe ich ja oben definiert. Und dieser Meta-Tag, der wird einfach zum Carset. Hier sagen wir, mein Carset hier ist UTF-8. Und das ist minimales HTML5. Ich kann das nehmen, kopieren und in einem World Wide Web, W3C, Validierservice, hier testen, check, und es ist so wie beim Compiler, passed mit zwei Warnings, das ist auch, wenn ich programmiere, ohne Warnings, dann stimmt etwas nicht. Das ist minimales HTML, aber hat natürlich auch ein bisschen Nachteile. Wenn ich jetzt mit CSS arbeite, habe ich Mühe, hier die Elemente dann zu finden. Ich habe kein super sauberes Document Object Model. Darum, das Template HTML5, also das andere Minimale, wie wir es uns ein bisschen mehr gewohnt sind, so mit doch dem Head und dem Body, wo ich im Head CSS und Scripts versorgen kann und im Body dann wirklich die Elemente, die ich mit CSS und Script auch manipuliere. Also hier unser minimales HTML. Und wenn ich das laufen lasse, ist natürlich nicht so spannend, ist einfach eine leere Seite, aber mit Hello World im Titel, aber es ist doch, der Browser weiß, was er mit der Seite anfangen soll. Und natürlich jetzt nicht so spektakulär. Ich schaue jetzt uns mir aber mal eine HTML5, ich möchte nicht, dass Sie den ganzen Code hier anschauen, aber das ist so eine HTML5, nur basierend auf HTML5 Tags und CSS für Formatierung. Hier sehen wir, wenn wir in die Debugger-Tools gehen und ein Element auswählen über diesen Pfeil hier, habe ich hier zum Beispiel das Aside-Element rechts. Und im Aside-Element habe ich zwei Sections, man sieht ja auch gleich, Categories und Archives, und die haben Header und Unordered List mit List-Item. Und hier, das macht es mir natürlich sehr einfach, das zu finden. Hier haben wir den Main-Content, das sind Articles hier und hier dann den Footer. Also hier wirklich sehr sauberes HTML, das eben auch von Maschinen sehr gut lesbar und parsbar ist. Nun zum Videotag. Das genau das macht, was es eigentlich verspricht. Die Möglichkeit, Videos einfach nur in ihre Seiten einbetten zu können. Ich habe verschiedene Attribute hier, die ich dann eher in einer Demo zeigen möchte, als hier jetzt durchzulesen. Wichtig noch, Formate der Videos. Hier ist sich die Welt leider noch nicht ganz einig. Es gibt drei Formate, den Octeora, H264 und VP8 oder WebM. Und wie man in der Presse auch lesen kann, immer wieder in der IT-Fachpresse, Microsoft und Apple sind sich hier ausnahmsweise enorm einig, dass der H264-Standard der optimale Standard fürs Web ist. Den unterstützen wir auch optimal, den versuchen wir auch ein bisschen zu pushen. Der Nachteil ist, das ist noch kein freier Standard. Wer Inhalt kommerziell anbieten will mit diesem Standard, der muss, also nicht der Konsument, aber der Anbieter von kommerziellen Inhalten, der muss eine Schutzgebühr bezahlen. Und das soll sich ändern, habe ich schon gelesen, das soll frei werden, aber im Moment ist der ganz freie Standard noch VP8, WebM, und den unterstützen Firefox, Chrome und Opera. Aber man hat sich dann gegenseitig ein bisschen ausgeholfen. Wir im Internet Explorer unterstützen VP8 mit einem Codec, der mit Chrome installiert wird oder im Chrome Frame, aber das ist geschummelt. Und wir bieten, Microsoft bietet eine Extension für Chrome auf Windows 7 im Moment nur an. Wenn man die installiert, dann kann Chrome auch H264 abspielen. Aber Sie sehen, im Moment, wenn ich eine Seite anbieten will mit dem Videotag, dann ist es nicht einfach nur kein Problem, hier Videotag, es läuft. Also hier gibt es natürlich verschiedenste Browser und ich muss dann mir überlegen, wie encode ich mein Video, wie biete ich das an, dass es alle möglichst alle sehen können. Weil einer der großen Vorteile von HTML muss natürlich sein, dass es ist der plattformunabhängige Standard, der überall läuft. Also wenn ich etwas in HTML5 programmiere, dann hauptsächlich darum, dass es wirklich auch überall läuft. Ich habe also ein Video, bei mir ist es jetzt ein WMV, irgend so ein Gerät hat mir WMV gebaut und ich möchte das jetzt konvertieren in H264 oder WebM. Die Microsoft-Antwort lautet, nutzen Sie Expression Media Encoder 4 Pro, leider nur in der Pro-Version der bezahlten, weil hier in der leichteren Version ist genau dieser Codec nicht enthalten, weil für der bedingt ja eine kleine Schutzgebühr. Und Expression Encoder, wenn ich den mal kurz starte, der gibt mir nun die Möglichkeit, ein Transcoding-Projekt hier oben zu starten. Und in diesem Projekt füge ich mein WMV-Video hinzu und kann jetzt im Zielformat MP4 und H264 High oder Main oder Baseline Encoding anwählen. Und dann kann ich ihn einfach encoden und er wird umgeschrieben auf H264. Nachteil 1 hier, Vorteil ist ein Microsoft-Produkt. Nachteil, es kostet Sie etwas und es kann kein WebM. Und ich weiß nicht, ob ich Ihnen das sagen darf, aber es gibt ein anderes Tool, frei im Download, den VideoLAN Client Media Player. Bitte das Video kurz anhalten, die Aufnahme. Und dieses Tool bietet beide Konversionsoptionen komplett kostenlos an. Sie können jetzt hier in diesem Tool Convert Save auswählen, irgendein Video, auch ein WMV hier, öffnen und dann sagen Convert Save. Und hier haben Sie vorgegebene Codecs wie H264, ich hoffe, Sie sehen das, oder auch WebM. Und Sie wählen nun WebM zum Beispiel und sagen dann Start und es wird encodiert. Sie können dann, wenn Sie Video-Freaks sind, auch noch eigene Bitrates setzen für Audio, für Video und das noch optimieren, für auch zum Beispiel für mobile Geräte, dass ein sehr komprimiertes oder kleines Video erstellt wird. Also hier eine interessante Alternative, falls Sie aus irgendwelchen technischen Gründen dann doch vielleicht mal Expression Media Encoder nicht verwenden wollen. Schauen wir uns das doch mal an, das Video. Tag. Gut. Ich habe hier nochmal unsere leere HTML5-Seite und hier füge ich jetzt ein Video-Tag ein und dann sage ich einfach Source gleich und wähle eine meiner Videos auf und hier habe ich in den Videos mal ein H264, zum Beispiel Video MP4. Und das ist jetzt das Minimale, was ich brauche, um Video laufen zu lassen im Browser HTML5, was Sie, wenn Sie einen IIS-Webserver benutzen, bedenken müssen, im Prinzip bei jedem Webserver, aber bei IIS können Sie es ganz schön mit web.config im selben Verzeichnis tun, Sie müssen den MIME-Type bekannt machen. Hier habe ich mal gelistet alle MIME-Types, die für HTML5 relevant sind, jetzt für die ich jetzt heute zeige. Und wenn Sie die nicht drin haben und IIS die gar nicht kennt, diese MIME-Types, dann wird Ihnen einfach der Server dieses File nicht an den Client schicken und sagen, sorry, kenne ich nicht, schicke ich nicht. Und ich musste oben, Sie sehen, dass ganz oben noch zwei Remove, die hat mein IIS von Anfang an schon gekannt und ich wollte ihn nicht komplett umkonfigurieren wegen ein paar anderen Projekten, an denen ich noch arbeite. Und deshalb kann man auch, man sieht es ganz oben, per web.config einen MIME-Type zuerst nochmal kurz ausblenden, um ihn dann nachher in der nächsten Zeile wieder einzufügen. Also IIS fragt sich dann nie über den Gesundheitszustand des Benutzers, sondern der macht das einfach ganz freundlich. Wenn man einen zweimal hinzufügt, dann gibt es einen Fehler und dann heißt es, du, wie viel Mal möchtest du diesen MIME-Type noch bekannt machen? Ich kenne den doch schon. Und hier ist unser Videotag. Man sieht eine weiße Fläche im Internet Explorer. Ich muss jetzt hier rechtsklicken und Play drücken und dann spielt mir dieses Video. Ich habe den Hintergrund hier grau gewählt, dass man das weiße Video hier ein bisschen unterscheiden kann. Und Pause. Was das Video auch kann, ist, man kann in fast jedem Browser das Video herunterladen. Also Rechtsklick, Save As. Man kann das dann natürlich programmatisch abstellen, aber das ist eine Funktionalität, die meisten Browser gerade mal anbietet. Wenn ich jetzt das ein bisschen edler gestalten will, dann füge ich noch ein paar Attribute ein. Nämlich zum Beispiel das Poster-Attribut. Und hier habe ich in Videos poster.jpg ein Bild, das angezeigt werden soll, wenn das Video noch nicht spielt. IE9 unterstützt das noch nicht, aber die anderen Browser, Sie werden sehen, können das. Kleines Detail. Dann Autoplay. Das ist noch wichtig. Das sind Tags. Wenn ich Autoplay false setze, dann spielt das Video. Weil Autoplay ist so ein Tag, wenn er vorhanden ist, egal was ich hinten schreibe, er spielt einfach. Wenn das Tag nicht vorhanden ist, spielt er nicht. Also ich kann hier auch Autoplay do whatever you like und das funktioniert perfekt. Das ist dann Autoplay. Auch wenn er jetzt hier sagt, ich bin nicht so sicher, aber es ist so. Dann haben wir Controls, nochmal dasselbe. Ich möchte gerne Playback Controls sehen, Stopp, Pause Button, Loop. Hier muss ich gleich Loop, also wird immer geloopt, das Video. Und Preload, das ist, wenn ich habe 6 Videos auf einer Seite und der User wird wahrscheinlich nur eins anklicken und schauen. Dann lohnt es sich nicht, wenn sofort der Client beginnt, alle Videos mal runterzuladen und so schnell wie möglich hier den Kanal verstopft. Dann kann ich mit diesem Attribut sagen, welches Video soll dann schon mal preloaded werden und welche nicht, dass erst wenn der User auf Play klickt, die wirklich geladen werden. Und ich kann jetzt natürlich auch noch eine Playback Rate, das ist die Geschwindigkeit, mit der das Video abgespielt wird. Das kann ich auch variieren, schnellere abspielen, langsameres abspielen, wie Trickplay in Silverlight 5, das können wir bei HTML5 schon lange. Und Width zum Beispiel kann ich jetzt mal 800 sagen. Und was auch noch interessant ist, ich nehme die Source des Videos jetzt hier raus und wir sehen dann gleich später noch, warum das relevant ist und sagen hier einen neuen Tag Source und Source equals. Dann haben wir jetzt eine Videosource gewählt. Das sollte im Prinzip laufen. Das spielt von selber. Ich habe hier die Controls. Die gehen zwar weg, wenn ich die Maus entferne, aber sieht schon ein bisschen edler aus. Wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel in, ich muss kurz, mein Chrome kann dieses Videoformat, ich habe den Plugin installiert. Dann sehen wir kurz, Sie haben es gesehen, ganz kurz am Anfang, das Poster, ich mache mal Autoplay weg. Sie sehen hier, das ist das JPEG. Das wird einfach angezeigt, bevor das Video spielt. Und bei uns kommt das dann sicher auch irgendwann noch. Das ist die Möglichkeit, einfach schon mal den Inhalt ein bisschen anzuzeigen, dass die Benutzer wissen, was in diesem Video dann drin sein wird. So. Okay. Jetzt, wir haben gesehen, Opera kann dieses Videoformat jetzt zum Beispiel nicht spielen. Also Opera wird sich, wenn es denn fit ist, an H264 verschlucken und sagen, das ist wunderbar, aber spielen kann ich das ja nicht wirklich, dieses Format. Was ich jetzt tun kann, ist, ich habe in diesem Ordner eine zweite Version des Videos und darum habe ich Source extrahiert hier. Und hier nehme ich jetzt die WebM-Version. Und das ist noch spannend. Hier geht jeder Browser durch das HTML durch, bis er einen Tag findet, den er versteht. Und dann zeigt er das. Also IE wird den ersten, das MP4 nehmen und dann gar nicht weitersuchen, weil das kann er. Und Chrome wird weitergehen und sagen, MP4 sagt mir nichts, oder Opera, Entschuldigung. Und dann zum WebM kommen und sagen, ah, aber das verstehe ich, das geht, das kann ich spielen. Und wenn ich jetzt hier Save Video in Opera mache, dann sehe ich auch, hier wird das WebM dann gespeichert. Das ist das andere Format. Und IE, dem ist das egal, der spielt weiterhin das MP4 hier. Das ist recht edel gelöst. Ich kann dann natürlich auch hier unten eine Texteinführung. Sorry, your browser can't play HTML5 Video. Und dann natürlich einen Download-Link. Download und offline angucken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, F12, Gesundheit, im IE8-Modus, dann kommt mir hier mein Text und er sagt, sorry, also der Browser kann das nicht. Du musst das später mal anschauen und herunterladen, dieses Video. Wenn ich den IE9 auf IE8 im Debugger umschalte. Nochmal kurz schließen hier. Was ich natürlich tun kann, jetzt, statt einfach eine blöde Meldung auszugeben, Sie werden es wahrscheinlich ahnen, ist, Sie ahnen es, aber ich habe keine Ahnung mehr. Hier haben wir es. Ein Objekt einzubetten, statt dem Text, der sagt, sorry, lieber Freund, das geht nicht. Und hier ein Silverlight oder Flash Element abzuspielen, im Fall, dass der Browser HTML5 nicht unterstützt. Also, wenn ich das im IE8, schauen wir kurz, ich muss jetzt kurz natürlich in den Debugger sagen, wir sind bei IE8 und dann das nochmal starten. Und hier jetzt kommt das Silverlight Control, das mir dann dieses Video in Silverlight abspielt. Also, um in HTML5 mit wirklich allen Browsern kompatibel zu sein, merken Sie, ist schon noch ein bisschen Arbeit. Also, man muss überlegen, welcher auch bei HTML5 kompatiblen Browser, welcher kann welche Formate, wie mache ich den Fallback? Fallback sollte man übrigens nie auf Browser-Ebene machen, also nie sagen, wenn Internet Explorer kommt, dann nimm mal global gar nie HTML5-Tags, weil IE6 kann das ja sowieso nicht, sondern man sollte immer auf Feature-Ebene, also Video. Kann ich Video spielen in diesem Browser? Ja, dann mach's. Nein, dann Fallback auf Flash oder Silverlight. Nächstes zum Beispiel Canvas. Habe ich ein Canvas? Ich kann ein Skript bauen, ich zeige das später noch, das ein Canvas-Element instanziert. Und wenn das etwas zurückgibt, die Instanzierung in JavaScript, dann kann ich davon ausgehen, dieser Browser kann Canvas. Und dann nutze ich es. Und sonst muss ich ein Fallback machen. Also das ist Feature Detection. Das Coole an Feature Detection ist, es ist wahnsinnig viel Schreibarbeit. Nein, das war die andere Seite. Das ist nicht so coole. Es gibt aber Hilfsbibliotheken, zeige ich gleich noch. Aber das Coole wirklich ist, sie sind future-proof. Auch wenn ein Browser daherkommt, den Sie noch gar nicht kennen heute, IE10 oder sowas. Mit Feature Detection können Sie auch den Browser schon sauber behandeln und haben ihn dann nicht einfach in die Standard Internet Explorer Tonne geworfen, da IE6 ja sowieso nichts kann. Das ist natürlich viel einfacher, aber man kann seine Seite auf neueren Browsern dann auch wirklich selbst kaputt patchen mit diesem Browser Detection. Was ich auch noch machen wollte, ich habe mir gesagt, wäre doch schön, ich bin mich das so gewohnt von Silverlight, Fullscreen-Video, oder? Ich möchte gerne Fullscreen fahren. Und leider gibt es auch aus Sicherheitsgründen in keinem Browser heute die Möglichkeit, Videos Fullscreen anzusehen. Was ich aber tun kann, das ist so ein bisschen die günstige Lösung, Alternativlösung, ist ein kleines JavaScript und einen Style hier einzufügen in mein HTML. Das ist ein relativ simples Script. Und das macht nur auf den Windows Resize Event einen Event Listener, also einen Event Handler für die Fenstergrößeveränderung. Und dann rechnet es die Größe des Fensters und setzt das Video Tag in diese Größe des Fensters. Und ich muss jetzt noch kurz unload diese Funktion ausführen. Resized Body Unload gleich Resized, dass es schon mal gemacht wird, wenn das Video geladen wird. Und jetzt habe ich ein Video, das, es ist nicht ganz so Fullscreen, wie wir es aus Flash oder Silverlight gewohnt sind, aber immerhin, es ist schon mal ziemlich, also hier ist es in der Breite, volle Breite, und in der hohen Höhe habe ich ein bisschen vorig, schon mal das Bestmögliche, das ich hier erreichen kann. Das naheste an Fullscreen. Mit einem kleinen Workaround-Skript hier, das mir diese Funktionalität anbietet. So, ich mache mal hier meine ganze Browser-Parade auf. Das ist die einzige Möglichkeit, als Microsoft-Mitarbeiter alle Webbrowser zu installieren und sie auch auf dem Desktop haben zu dürfen, ist, wenn man sagt, ja, ich mache HTML5, ich muss, und dann sagen alle, gerade noch mal so durchgeschlafen. Was man auch tun kann, ist mit Script seinen komplett eigenen Videoplayer bauen. Das ist sehr einfach, es braucht ein bisschen Tipparbeit. Man findet auch sehr, sehr viele Templates hier auf dem Netz. Das muss man also nicht wirklich selber programmieren, da findet man viel. Aber ich kann dann hier wirklich den komplett eigenen Videoplayer bauen. Ich kann dann auch die Speed hier mal, dann merkt man, wird das Video plötzlich massiv viel schneller. Ich kann es langsamer machen, dann wird es, steht es schon fast still, ja, ganz langsam. Also hier kann ich komplett eigene Players gestalten. Also ich bin nicht auf die Standard-Player-Controls angewiesen, wenn ich ein eigenes Look and Feel für den Videoplayer implementieren möchte. Interessant auch, ich kann in JavaScript mit Player-Can-Play-Type, mit diesem Funktion kann ich fragen, kannst du, und dann das Format mitgebe, kannst du dieses Videoformat abspielen? Und hier frage ich einfach mal, ist das Video-Tag supported? Und der Internet Explorer sagt, true, jawohl, kann ich. Gut, gefällt mir. Dann frage ich mal, ist MP4 supported? Und dann sagt mir IE, maybe. Und das ist jetzt nicht etwas, das ich programmiert habe. Das ist wirklich die offizielle Antwort des Browsers. Und dann denkt man, oh schön, was heißt das? MP4 heißt das, das ist die nette Antwort, die mir nicht sagen soll, dass ich ein Depp bin, aber ein bisschen so klingt. Die heißt, ja, MP4 kann ich schon, du Nudel, aber welcher Codec? Vielleicht kann ich den Codec, vielleicht kann ich den, MP4 ist ja nur ein Container. Und im Container drin hat es einen Video-Encoding-Codec. Und den Codec, den kann ich vielleicht, oder aber vielleicht auch nicht, also maybe. Und dann frage ich, also gut, kannst du H264 Baseline, genau welchen Container und welchen Codec? Und dann sagt der Browser, probably. Und damit meint er, du Nudel. Ich kann's schon, aber da unten, ich habe keine Ahnung, was da für ein Prozessor hockt, wenn da irgend so ein Celeron, eine Celeron-Nase dahin schnauft und du mir jetzt ein Full-HD-Video bringst, dann muss ich sagen, dann wird das der Benutzer nicht sehr genießen. Also, probably kann ich's schon, aber, also man sieht, auch der Browser selber ist sich da nicht ganz einig, was er kann und was nicht. Das ist wirklich noch, das hat mich sehr amüsiert, dass ich das, so dieser Browser-Check, der hat schon fast was mit Hellseherei zu tun. Nein, aber es ist sehr ehrlich auch, der Browser ist hier so offen wie möglich dem Benutzer gegenüber. Es sollte gehen, aber es kommt natürlich auch auf die Prozessorarchitektur an. Und jetzt, dieses Skript, das ich komplett selber programmiert habe, nachdem ich es im Internet gefunden und... Das Coole ist, es gibt ganz viele solche ganz, ganz coolen Projekte, man findet die sind Creative Commons, man kann die für Demos verwenden, aber auch für eigene Seiten. Und diese geben mir Features. Hier habe ich zum Beispiel Real-Time-Video 3D rotiert mit Schattenwurf. Und wenn ich auf der Hinterseite bin, wird auch das Video wirklich gemirrt. Also das ist schon fast Silverlight, Blend-Style. Natürlich, das Skript ist ein bisschen ugly, man schaut sich das mal an, es ist gar nicht so komplex, mathematisch einfach, aber man findet sehr, sehr viele interessante Scripts und Elemente, die ich verwenden kann für eigene Projekte. Man muss da also nicht
den JavaScript-Doktoren machen. Hier ein anderes kleines Beispiel, das wirklich cool aussieht. Hier das Video, und wenn ich da reinklicke, dann explodiert mir das und setzt sich dann auch selber wieder zu. Selbstheilendes Video. Also wirklich ganz, ganz coole Features. Das bekannte Videopuzzle, das wir hatten in Silverlight, ist also auch in HTML5 möglich. Okay. So viel zum Videotag. Interessant übrigens auch noch ganz kurz, wie steht es mit Zeit. Zeit. Sie können in, ich bin jetzt schon drin, bei YouTube können Sie, wenn Sie im YouTube drin, hinten an der youtube.com/html5 eingeben, kommen Sie auf eine Beta-Page und Sie können hier auf Cookie-basiert, das ist also pro Maschine, auf Ihrer Maschine sagen, ich möchte auf dieser Maschine HTML5-Videos testen in YouTube. Das ist noch spannend, weil normalerweise bringt es ja heute noch den Flash-Player. So, Audio. Hier ganz viel zu sagen, nämlich Audio ist genau gleich wie Video, fehlt einfach das Bild. Aber die Codecs, hier ist man sich einig, MP3 funktioniert prima, verwendet das doch einfach. Oder AAC, das geht auch gut. Das können eigentlich alle Browser. Hier einfacher, wenn ich keine Visualisierung habe, keine Controls zeige, also Play, Pause, Stop, dann sehe ich einfach gar nichts auf der Seite, höre nur das Audio. Kann den Benutzer dann ein bisschen nerven, also mit Bedacht verwenden. Aber ganz einfach einzusetzen. Canvas hier, wer erinnert sich an den guten alten Etch-a-Sketch? Ich drehe an den Knöpfen und mir wird ein Bild gezeichnet. Wenn ich schüttle, ist es wieder weg. Genau so funktioniert Canvas. Es ist einfach eine leere Fläche und ich gehe jetzt in JavaScript dahin, lasse mir den 2D-Kontext geben. Das deutet darauf hin, dass wir an 3D schon arbeiten, gibt es aber noch nicht. Und dann zeichne ich mit JavaScript Elemente, Objekte, verschiebe die, zeichne Linien, mache Schatten und so weiter. So der Canvas. Wenn wir das kurz anschauen, also das wurde ja gestern in der Keynote schon gezeigt. Ist immer super, wenn man sich mit dem Keynote-Speaker nicht abspricht. Das ist alles mit dem Canvas-Element gebaut worden und diese Killer-Seite, die wir gestern bewundern konnten. Und wenn wir uns anschauen, wie sowas implementiert, nicht gerade so komplex, aber hier ein Canvas-Tag und natürlich dann der Fallback, wenn ein Browser das nicht kann. Und dann drin einfach, gib mir dieses Canvas, den 2D-Kontext und zeichne mir da jetzt mit einem Gradient ein Rechteck, genau, und mach mir einen Gradient in ein Rechteck rein. So sieht das dann aus. Das ist jetzt mal so ein Canvas mit einem in JavaScript gezeichneten Gradient drin. Ich kann auch Drawings machen, also hier kann ich zum Beispiel etwas Schönes zeichnen, das Wetter heute draußen. Ich speichere das und jetzt rechts hier kann ich Save Picture as ein PNG abspeichern. Und das ist eine Funktion, wenn wir... Ja, geh weg. Wenn wir hier Canvas to Data URL machen, dann bietet uns das Canvas-Element die Möglichkeit an, das Bild zu speichern. Also hier eine recht cooles Feature. Image, hier, der Fehler, den ich recht lange gebraucht habe, um ihn herauszufinden, also hier habe ich ein Image, ich lade das nach Gebrauchsanweisung und lege das in den 2D-Kontext rein und zeige das an und dann zeigt mir der Browser einfach nichts. Und da habe ich gesagt, Chrome? Aber Chrome macht also auch nichts. Und dann habe ich herausgefunden, das Bild ist einfach noch nicht geladen. Ich muss hier fish.addEvent Listener, da fällt fast jeder mal rein, darum zeige ich es jetzt gleich mal. Load, ganz einfach. Ich muss sagen, seine Inline-Function kurz, zeichne das Bild erst, wenn es wirklich auch geladen ist. Warte auf das Laden des Bildes. Und wenn ich das einfüge, dann wird mir das Bild sollte. Browser Cache ist nicht der Freund des Programmierers. Ja, Sapperlot. Loda hier, das ist schon mal falsch. Sie sehen, Debugging von JavaScript ist sehr viel Augenarbeit. Hier, ich lasse es mal kurz drin, unseren Fehler. Hier kann mir F12, Internet Explorer, Script, Start Debugging. Und wenn ich Glück habe, sei lieb, nein, er zeigt, Syntax-Error. Doch, er sagt mir, er markiert es jetzt nicht, Line 13, Character 13, hier unten findet er sieht, es ist irgendwo ein Syntax-Error da. Aber hier jetzt halt nicht so schön, aber da hilft einem der F12 JavaScript-Debugger im IE doch einigermaßen brauchbar in so Fällen. Und jetzt, wenn ich das nochmal starte hier, sollte mein Fischli dann irgendwann mal laden. Kommst du jetzt? Mein Fisch ist momentan auf Streik. Ich habe ja hier einfach die Klammern, ich habe einfach geredet und irgendwelche Klammern eingefügt. Zum Glück sind meine Chefs nicht hier. Meine Güte, tippen, oder? So, jetzt letzter Versuch. Fischli, komm. Bitte, mein Fischli. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das muss ich rausschmeißen. Muss ich das rausschmeißen? Ich probiere es. Sonst, ich habe den ultimativen Trick hier. Ich habe nämlich die... Habe ich's? Image. Ich habe es nicht mal. Was stimmt? Also, oben fehlt noch eine... Ja, merci vielmal. Es kann doch nicht so komplex sein, diese... Dankeschön. Crowdsourcing, Crowd-Debugging. Und jetzt, Achtung, nachdem Sie es debuggt haben mit Fisch, vielen, vielen Dank. Man sieht, JavaScript, auch wenn es nicht komplex ist, also sogar ich kann es manchmal, das Debugging ist mühsam. Also ein Tippfehler und man sucht. Das ist ein bisschen die JavaScript-Problematik. Es ist keine wie .NET Managed-Sprache voll TypeSafe. Hier kann man sich recht ins Bein schießen. Also diese Demo war natürlich voll gewollt. Das glaubt mir keiner. Nein, es war nicht gewollt. Aber man sieht, also ich habe sicher schon ein paar Stunden verbraten mit genau solchen kleinen Fehlern. Dann Animationen mit Canvas. Hier ein Beispiel. Es gibt Frame und Timer-Based Animation. Frame heißt einfach, jedes Bild, das du zeichnest, mach einen Update. Und je schneller der Computer, desto schneller die Animation. Und Timer-Based ist alle 10 Millisekunden. Das funktioniert dann auf allen Computern gleich schnell. Auf dem einen ist es vielleicht ein bisschen ruckelig. Aber man hat, wenn man ein Spiel programmiert, sollte man zum Beispiel Timer-Based arbeiten. Weil ein 10-mal so schneller Pac-Man, weil ich 10-mal schneller einen Rechner habe, das bringt's nicht. Hier, ganz einfacher Code, den ich aber jetzt nicht live programmiere. Sie verstehen warum. Aber sehr einfach. Frame oder Timer-Based hier. Einfach GetTime und hier einfach immer reinzeichnen, sobald es geht. Dann Transformation, das ist nicht so spannend, spare ich kurz ein bisschen Zeit. Hier, das ist noch interessant. Hier nehme ich ein Video-Tag und ein Canvas-Tag. Und im Script gehe ich hin und lese das Video und zeichne es im Canvas nach. Also wirklich Frame-Grabbing. Und das funktioniert eigentlich recht flüssig. Also oben ist ein echtes Video und unten ist ein Canvas, in dem ich die Frames vom Video anzeige, grabbe und anzeige. Und interessant wird das natürlich, wenn ich jetzt hier ganz frei, jetzt getraue ich mich natürlich überhaupt nicht mehr frei zu programmieren, völlig geschockt, wenn ich jetzt hier eine kleine Transformation einbaue, kann ich sagen, nimm mir den Kontext des Canvas und skaliere das und mache eine Translation, das ist ganz ähnlich wie in Blend, und lege noch einen Gradient drüber, der in den Hintergrund, also in die Transparenz, hier haben wir Alpha-Blending, also 1 ist volle Stärke und 0,1 ist 10%, 90% Durchblickbarkeit, 90% transparent, und dann fülle ich das Rectangle mit diesem Gradient. Und jetzt, wenn jetzt alles geklappt hat dieses Mal, dann sehen wir jetzt, hier können wir zum Beispiel eine Reflexion bauen, ein Video, das reflektiert wird und in den Hintergrund fadet, also in die Transparenz hinein. So, hier kann man sehr, sehr, sehr schöne Effekte machen, die Videos in Echtzeit manipulieren. Das waren jetzt doch wirklich wenige Zeilen Code. Und wenn ich nicht ganz on stage bin, dann kann ich das sogar noch managen. Also hier ein paar wirklich noch spannende Feature für Canvas. Okay. Ich habe vorhin von Tools, die Sie zur Verfügung haben, schon ein bisschen gesprochen. Und hier gibt es ein paar, wie zum Beispiel das Modernizer-Bibliothek, das JavaScript-Bibliothek. Und wenn Sie die in Ihr Projekt einbinden, dann können Sie die Bibliothek permanent fragen, du, kann dieser Browser Canvas? Und die Bibliothek, die kann nicht nur Ja oder Nein sagen, die sagt auch gleich die Alternative, wenn der Browser Canvas nicht kann, also sogenannte Shims anbieten. Eine Alternative für Canvas, dass man trotzdem in einem Browser, der das nicht kann, den gleichen Effekt erzeugen kann. jQuery, sehr einfach, um Elemente in HTML-Seite zu finden und zu manipulieren. Also nicht mehr getElementById, sondern einfach nur $Elementname Punkt Manipulation. Dann die easel.js. Hier ist eine JavaScript-Bibliothek, die ich herunterladen kann, die mir sehr viele der in Computerspielen gebrauchte Logik und Syntax wie Sprites und Animationen, Graphics, Sparkles anbietet. Wir haben ein Spiel, der Hyperlink Pirates Love Daisies. Wir haben ein Spiel, so ein Tower Defense Spiel in HTML5 gebaut, das basiert auf easel.js. Sehr, sehr gut gemacht. Und Adobe Illustrator to Canvas. Falls Sie in Adobe Illustrator grafische Assets haben, Vektorgrafik-Assets, dann können Sie die mit diesem Tool auch ein Download von der Microsoft Mix-Site in ein Canvas plus, wenn Sie Animationen definiert haben in Adobe Illustrator, wird das auch gleich in die richtigen JavaScripts für die Animationen konvertiert. Also hier lohnt sich das Suchen im Internet extrem, man findet wahnsinnig viel und muss da kann sich sehr, sehr viel der Tipparbeit von HTML5 sparen. SVG, hier haben wir auch gestern ja in der Keynote dieses SVG-Girl schon gesehen. Ich möchte hier zeigen, was ich glaube, die interessanten Sachen des neuen SVGs jetzt in HTML5. Ist klar, wir haben Support für in IE9 jetzt vollen SVG-Support, auch für Embedded SVG, das musste man früher immer in einer externen Datei halten und dann einladen, das kann man jetzt auch direkt in die Seite einbetten. Interessant hier, schauen wir mal kurz eine kleine Demo an. Ich habe hier ein paar SVG-Elemente vorbereitet und ich kann die jetzt hier einfach einladen in eine Seite als Image und dieses SVG wird mir jetzt sehr patriotisch hier angezeigt, aber Flaggen eignen sich enorm, also auf Wikipedia werden die Flaggen auch als SVGs angeboten, weil das sind so grafisch ganz klare Linien, die kann man in SVG, Sie sehen, das war die Swiss Flag, sind nur ganz drei Zeilen, eigentlich Rectangles übereinander gelegt, zwei weiße über ein rotes und das ist optimal für solche Anwendungen. Eben neu gesagt, kann man auch direkt einbetten SVG ins HTML hinein und es wird dasselbe angezeigt und auch interessant, SVG lässt sich stylen neu. Also ich habe hier eine britische, eine Flagge und ich nehme jetzt hier ganz wenig ein Style, ein CSS-Element, ein Style-Sheet-Element und sage jetzt, such mir das Cross und mach die Farbe anders, also gut. Dann sage ich hier die Idee gleich Cross. Im SVG drin mache ich das. Und was ich auch noch tue, ich habe hier einen Background auf der ganzen Seite mit einem Style, das in SVG definiert wird. Also die französische Flagge als Hintergrund für die ganze Seite. Und das sieht dann so aus. Der Hintergrund hier, die französische Flagge. Und das, wenn die Briten so nahe bei den Franzosen sitzen, werden sie leicht grün. Ich will ja zwar gar nicht politisch werden hier. Das Umstylen des Elements hier, des Crosses, über CSS. Also das war früher absolut nicht denkbar und das ist jetzt heute in der HTML5-Welt ist das möglich. Also wer wirklich sehr geometrische Elemente, grafische Vektorgrafiken nutzen will, ist mit SVG super bedient. Gut. Hier auch sehr schön, mein Lieblingsfeld CSS3, das gegenüber CSS2 viele, viele wirklich ganz geniale neue Elemente bringt. Das eine ist einmal Opacity, das haben wir in der vorigen Demo schon gesehen mit der Videoreflexion. Ich habe also nicht mehr nur drei Werte RGB, sondern ich habe jetzt auch noch Alpha von 0 transparent bis 1 voll. Das andere, Media Queries, und hier gibt es einen Link unten auf eine super Präsentation, die nur Media Queries erläutert im Detail. Media Queries im Prinzip ist die Möglichkeit, im Cascading Style Sheet mehrere Sektionen zu machen und die zu benennen. Also sagen, du bist zum Beispiel für ganz große, die unterste für ganz große Bildschirme geeignet. Die mittlere für kleinere und die oberste für noch kleinere Bildschirme. Das kann die Seite je nach Auflösung oder Größe des Browser-Windows, also auch für Mobilgeräte dann vor allem, kann sich umrendern, umgestalten, nur aufgrund von CSS3 Befehlen. Und das letzte, Font Face, Web Open Font Format, Dankeschön. Ich bekomme meine letzten 10 Minuten hier gerade geschenkt. Die Möglichkeit, wirklich TrueType-Fonts in eine Webseite einzubetten, ohne irgendwelchen seltsamen Tricks, einfach nur ein WOF-File definieren, wie ein Bild zum Download bereitstellen und dann in der Webseite drin benutzen. Schauen wir uns das gleich mal kurz an. Hier übrigens ein kleines Projekt von Microsoft. Hier wurde ein Comic ins Internet gebracht, nur mit CSS3 und Features von CSS3. Also hier habe ich, wenn ich mit der Maus mich bewege, sehe ich dieses Parallaxe Scrolling der einzelnen Elemente. Das wurde alles mit CSS implementiert und so wird mir dieser Comic in Echtzeit hier gezeigt. Also das ist sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Zeigt ein bisschen die Möglichkeit dieser Technologie. Meine ein bisschen einfacheren Demos hier, einfach mal Border Radius, Shadows, Alpha Blending, also das sind Dinge, die man heute, das ist so ganz transparent jetzt, da sieht man nicht mal mehr was. Opacity gleich 1, machen wir mal 1. Entschuldigung. Hier sehen wir sehr transparent hier Text. Wir sehen Borders mit Drop Shadows, also das wird mir jetzt gerechnet in Echtzeit von CSS, also keine Bilder. Ich habe im HTML wirklich nur einen einzigen Paragraphen. Die Media Queries hier, ich habe Definitionen in CSS, wie meine Elemente formatiert werden sollen und dann habe ich hier zwei Media Queries. Ich sage Falls Screen, es gibt dann auch noch Media Queries für Printer oder für andere Ausgabegeräte und die maximale Größe ist 999 Pixel, dann sind diese Elemente hier haben Vorrang über die schon oben definierten Container. Der wird dann ignoriert und dieser Container und Container Site wird übernommen. Und dasselbe nochmal für maximal with 800 Pixel, also wirklich schmal. Hier wird dann sogar ein Image, Feature Image wird Display equals None, wird gar nicht mehr angezeigt. Und das bedeutet, dass eine ganz normale, einfache hier, der HTML-Content-Seite, plötzlich Folgendes kann. Wenn ich sehr breit bin, formatiert es sie in der vollen Breite. Wenn ich schmaler werde, formatiert die Seite um und auf dem Mobilgerät hier geht das Bild weg und die Formatierung wird jetzt wirklich für mobile Handys oder sowas optimiert dargestellt. Also das, ohne die Seite neu zu laden, nur mit Cascading Style Sheets gelöst, mit diesen Media Selectors. Und das letzte noch, WOF, ich definiere hier in CSS eine Font Face, sage, wo das File ist, und wie ich sie nenne, MyFont. Und unten habe ich nun MyFont zur Verfügung, die ich hier oben definiert habe. Und so wird mir normaler Text dann in einer speziellen Schrift dargestellt. Und es gibt hier Font Squirrel, eine Website, die ganz viele solche Fonts anbietet zum Download oder auch einen Konverter hat, wenn ich eine eigene Type habe, eine eigene Schrift, kann ich die über diese Seite in eine WoW-Schrift konvertieren lassen. Also hier eine riesen Bibliothek an Fonts. Fontface Generator und Fontface Kits gibt es hier. Man sieht dann ganz, ganz viele solche Kits. Hier, das hört fast nicht mehr auf. Kann man wirklich, wirklich mit Schriften in Webseiten arbeiten, ohne mit Bildern arbeiten zu müssen. Das macht die ganze Seite massiv kleiner und auch maschinenlesbar. Wenn ich einfach mehr Bilder einpflege, weil ich schöne Schriften haben will, ist sie einfach maschinenunlesbar, die Seite. Das ist ein großer Vorteil. Dann noch ganz kurz zu ECMAScript. Hier wurden, es bleibt JavaScript, wie wir es lieben und kennen. Sie haben es in meiner Demo vorhin gesehen, mein Debugging. Hat aber in der neuesten Version wirklich einige der Möglichkeiten, die wir von .NET, also von einer objektorientierten Sprache gewohnt sind. Zum Beispiel Arrays, das gab es früher nicht, Array Methods. Besseres Object Model, ich habe es einfacher in JavaScript. Dinge, Define Property, Create, Get Property, Type of, das gab es früher nicht. Also man kann mehr mit Typen arbeiten, ein bisschen logischeren Code schreiben. Und Computational Methods wie String Trim, also ich kann einen String abschneiden, editieren, To SO-String, Data Parse, Data Now, das ging früher vieles ging da überhaupt nicht. Also man hat einfach mal eine Variable definiert, irgendwas reingeschmissen und konnte dann das kaum mehr manipulieren. Das ist in ECMAScript 2.6.2 besser geworden, aber trotzdem, es ist also noch, es ist eine Riesenarbeit in JavaScript, etwas Komplexes zu bauen. Hier hat das Museum, das China Nationalmuseum eine Wahnsinnsseite gebaut. Alle diese Animationen und Elementen, die jetzt hier dann gleich nachgeladen werden, sind in JavaScript implementiert. Die ganze Navigation, alles. Also man kann ganz, ganz mächtige Dinge bauen. Aber das ist also der Aufwand hier ist nicht zu unterschätzen. Das ist also sehr, sehr viel Skript dahinter, um so etwas zu implementieren. Ich kann hier dann auch noch das Zimmer wechseln. Also das ist wirklich, das ist ein Riesending. Aber es ist möglich und wie ich gesagt habe, es gibt sehr viele Bibliotheken, die Ihnen sehr viel der Arbeit auch abnehmen können. Ganz kurz noch zum Ende, Abschluss. Viele der Standards, wie auch das, die gestern erwähnten Webworkers oder Websockets waren es genau, haben wir heute noch nicht im IE drin, weil sie sehr jung sind. Wir bieten aber auf der HTML5 Labs Seite funktionierende Implementationen an, für Sie zum Herunterladen und Ausprobieren, wenn Sie als Entwickler an diesen Standards interessiert sind. Mit der Warnung aber, dass die permanent ändern können. Also keine produktiven Systeme darauf bauen, einfach ausprobieren, sich schlau machen, sagen, super, gefällt mir, wenn das kommt in einem Jahr oder so, dann merke ich mir das vor und verwende es und mache mich heute schon schlau, aber also noch nicht produktiv. Dann Mobile, HTML5 oder Applikation. Viele sagen mir, ja, aber HTML5, das ist offenbar doch die coole Lösung, endlich für alle mobilen Plattformen, endlich mal eine Applikation zu bauen können, eine Sprache, alles in HTML5 und es läuft auf iPhone, Android, Windows Phone. Und ich sage, das stimmt, dass Windows Phone kann das ab diesem Herbst mit Mango sogar auch. Und die anderen können es schon. Aber die Leute wollen heute oftmals noch die dicke App. Es gibt zwar schon Frameworks, die mir ein HTML5-Projekt nehmen und in eine App packen und die ich dann herunter und laden und installieren kann. Man merkt dann heute aber wirklich noch die Performance, die stimmt dann nicht ganz. Die Interaktivität ist nicht ganz optimal. Tendenziell kann ich sagen, wenn eine Lösung für ein Mobilgerät extrem datenlastig ist und sehr wenig User-Interaktion und Manipulation erfordert, dann glaube ich, ist HTML5 eine interessante Technologie, die man auch für mobile Plattformen evaluieren soll. Wenn es aber eine wirklich interaktive Applikation ist, die viel User-Input erfordert, Touch-Gestures, Pinch to Zoom und Scroll und so weitere schöne Dinge, dann ist man heute mit der App, auch wenn sie natürlich in jeder Welt Android, iPhones oder iOS und Windows Phone 7 komplett neu programmiert werden müssen, was für Programmierer wirklich der Horror ist, Reusability, ein paar JPEGs und dann war es das, ist doch die User, die wollen, die Reaktion ist massiv besser auf eine richtige App. Und ich sage, halten Sie auch ein Auge offen auf diese Frameworks, die es erlauben, HTML5-Projekte in Native Apps zu bundeln, aber heute sind die einfach noch nicht ganz so weit wie wirkliche Native Apps. HTML5 oder Plugin, die Entscheidung, aus meinem Bauch heraus, wenn es nur um Animationen, wir haben es in Canvas und mit CSS gesehen, oder Multimedia, ich habe hier provokativ ein bisschen einfach Video, Multimedia geschrieben, wenn es nur um das geht, dann denke ich, ist HTML5 für heute ein guter Bett. Wenn es darum geht, zum Beispiel auch ein supermobiles Gerät zu unterstützen, ein Tablet, ein iPad, iPhone, dann müssen Sie HTML5 nehmen, weil dort sind die Plugins gar nicht vorhanden. Falls Sie aber eine wirkliche Rich Internet Application bauen mit viel Logik, Data Binding, Real-Time Data Updates, dann ist das einfach in JavaScript. Es wurde an der Mix-Konferenz in Las Vegas gezeigt, dass es machbar ist, aber es ist einfach, in JavaScript sowas zu bauen, ist einfach wahnsinnig aufwendig. Und da sehe ich einfach in Zukunft, ob Silverlight oder Flash, in meinen Augen natürlich Silverlight, klar Microsoft, aber hier sehe ich Browser-Plugins absolut berechtigt und auch in Zukunft noch wirklich die richtige Technologie. Also wer heute sagt, HTML5 wird alles ablösen, das kann sein, aber sicher nicht kurz- und mittelfristig. Einfach so ein bisschen um das Gefühl zu schaffen, wo ist dann die Grenze zwischen HTML5 und den, weil es gibt natürlich viele Überschneidungen. Hier noch die Bücher, die ich mal immer mal wieder in meinem Referat erwähnt habe. Das ganz links außen, das ist wirklich super Lektüre. Das JavaScript-Buch kann einem ein bisschen in Frieden mit JavaScript helfen, Frieden zu schließen mit JavaScript. Also ich habe, als ich begonnen habe mit HTML5 JavaScript recht skeptisch angehört. Und hier, The Good Parts, da stehen super Tricks drin. Also auch hier eine Empfehlung von mir, wenn Sie sich in die Materie einlesen wollen. Das sind drei sehr gute Titel, die ich benutzt habe, um auch mein Wissen hier etwas aufzufrischen. Und dann in der Mitte das eher so ein Kompendium, wo einfach alles wirklich mal drin steht. Gut, das war mein Teil zu meiner Einführung in HTML5. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen etwas mitgegeben, Sie zum Denken angeregt und ich hoffe, Sie probieren die neuen HTML5-Features einmal aus und sehen, wo Sie die verwenden könnten. Vielen Dank und schönen Konferenztag noch.